Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Tanja Lieske. Im Büchermarkt heute geht es um Krieg und um Dichtung. Zwei Disziplinen, die näher aneinander liegen, als man meinen könnte. Mit einem Gedicht geht es auch los. Es folgen 30 Sekunden in englischer Sprache.
Frozen moments. Who knows it would be frozen while walking on the beach or having a sip of coffee or breathing in and out. I keep on counting every moment. A moment of touch, a moment of laughter, a moment of a deep breath when the smell of cigarette smoke clung to my scarf. I've found frozen moments from a lifetime away.
Mon Mon Miat ist Menschenrechtsaktivistin. Sie ist auch Lyrikerin und Journalistin. Sie lebt in Myanmar, geht selbst auf die Straße und berichtet in sozialen Netzwerken von dem, was sich seit dem Militärputsch vom 1. Februar zuträgt, auch von verschwundenen und erschossenen Wegbegleitern. Das Gedicht Frozen Moments, gefrorene Momente, hat sie letztes Jahr geschrieben, vor dem Ausnahmezustand, in dem sich ihr Land gerade befindet. Mon Mon Miat.
Frozen Moments, actually, I wrote that last year, actually.
Frozen Moments habe ich tatsächlich erst letztes Jahr geschrieben. Da habe ich schon eine Unruhe in meiner Umgebung gespürt, eine Art Instabilität. Es erzählt von besonderen Momenten. Es gibt Augenblicke, die verschwinden sofort. Aber dann gibt es auch noch die Augenblicke, die uns ein Leben lang begleiten, als wären sie eingefroren. Sie sind immer da.
The moments are frozen and stay alive with us forever.
Was die Poesie mit dem Aufstand zu tun hat und warum Künstler und Künstlerinnen in Myanmar derzeit besonders gefährdet sind, kann man im Laufe dieses Büchermarkts erfahren. Zunächst aber zu einem Roman, der in der englischsprachigen Welt einige Aufmerksamkeit erregt hat. Es ist ein Versroman und er erzählt, wie ein Veteran des Zweiten Weltkriegs die Nachkriegsjahre in Amerika erlebt. Geschrieben hat ihn der schottische Lyriker Robin Robertson. The Long Take heißt das Buch im Original. Und dass es darin auch um den Film geht, klingt bei diesem Titel an. The Long Take hat es 2018 auf die Shortlist des Booker-Preises geschafft, der ging dann aber doch an Anna Burns. Heute erscheint die deutsche Übersetzung unter dem Titel »Wie man langsamer verliert«. Und das alles ist ein großer Wurf, meint unser Rezensent Michael Watzka.
New York am Ende der 1940er Jahre. Walker ist Mitte 20, ein D-Day-Veteran. Ihn plagen Erinnerungen an den Krieg und an die Heimat. Ein Fischerdorf in Nova Scotia, weit im kanadischen Norden. Dagegen der urbane Müll, die Docks, der Dreck, der Krieg in seiner Gegenwart. Menschen, die sich wie Ameisen in den Straßenschluchten verlieren. Und mitten unter ihnen der Mann, der stets nur mit seinem Nachnamen genannt wird. Walker. Das Gen steckt bei Walker bereits im Namen. Wie ein Schatten schält sich die Hauptfigur von Robin Robertsons neuem Versroman zu Beginn aus den kurzen, schlaglichtartigen Szenen. Mitgehört es, eine Ansicht, Dialoge und Erinnerungen, dann ein Cut. Der Protagonist selbst rutscht kurz ins Bild, dann verlieren wir ihn auch schon wieder aus dem Fokus.
Er ging stundenlang, folgte dem Glühen im Himmel über Uptown, von dem er gehört hatte, es seien die Lichter von Times Square. Sein Schatten wandert mit ihm unter den Straßenlampen, dicht, fest, sehr schwarz und scharf, verkürzt. Wer er wirklich ist oder war, liegt irgendwo dazwischen.
Schnitt, ein neues Kapitel. Walker ist jetzt Anfang 30. Vom New York der 40er Jahre hat es ihn an die andere Küste verschlagen, ins Los Angeles der frühen 50er Jahre. Wieder ist er irgendwo dazwischen. Die McCarthy-Ära, der Boom des Films, der Jazz. Es ist Raymond Chandlers L.A., wie man es aus dem Film Chinatown kennt. Das Automobil verdrängt die Menschen. Ganze Viertel werden dem Erdboden gleichgemacht. Neue Freeways verbinden die Suburbs mit dem Zentrum, schnüren den Mittellosen im alten Downtown aber die Luft ab. In Walkers Notizbuch verschwimmen Erinnerungen und Reflexion.
Amerikanische Städte haben keine Vergangenheit, keine Geschichte. Manchmal denke ich, die einzige amerikanische Geschichte existiert auf Film. August 53.
Walkers L.A. ist eine kleine Welt. Große Teile der Handlung spielen in den Straßen des untergegangenen Viertels Bunker Hill. Heute findet man dort Hochhäuser und Parkplätze. Im Buch erinnern Fotos und eine Karte an alte Straßentunnel, an Treppen und Gebäude. Behutsam beschwört Robertson das Bild dieser vergangenen Welt herauf. Wie in den Gedichten Lawrence Ferlinghettis flimmert hier das Amerika der 1950er Jahre. Das Viertel und seine Bewohner leuchten wie die Figuren in den Texten Patrick Modianos. Die Zeit vergeht und Walker zieht es weiter.
Im Licht der Dämmerung lag etwas vertraut Rosiges, eine Reinheit in der Luft. Er spähte durch die Jalousie. Da lag Schnee auf Angels Flight. Los Angeles war weiß, so weiß wie City Hall, unter der Erde wie ein Kohlebrand.
Walker verschlägt es nach San Francisco. Für eine Zeitung schreibt er über die Obdachlosen. Bei seiner Rückkehr hat sich das Viertel verändert. Ganze Häuserblocks fehlen. Die Handlung umfasst ein knappes Jahrzehnt. Immer wieder sehen wir Walker aus dem Schatten der Nachkriegsgeschichte heraustreten. In kurzen, prägnanten Schnappschüssen fängt Robertson seinen Helden hier und da wie mit einer Filmkamera ein. Manchmal knistert der Film grob und körnig und manchmal glänzt es ganz hell und klar. Etwa in der Erinnerung an die Sonnenaufgänge über Nova Scotia oder an die Brandbomben in der Normandie. Immer wieder kehrt Walker im Kopf zu den traumatischen Erlebnissen zurück.
Der Deutsche in Nijmegen, in den er sein Bajonett gestoßen hatte, diese Minuten, in denen er ihn langsam in sein eigenes Blut sinken sah, was er gesehen hatte, was er getan hatte.
Tagebucheinträge, Briefe, Gesprächsfetzen. Wie das Storyboard eines Films kann man Robertsons gut 230 Seiten langen Text lesen. Kein Erzähler funktioniert dazwischen, wenig Kontext gibt es, kaum Beschreibungen, nur Darstellung. The Long Take lautet der Titel des englischen Originals, die lange Einstellung. Und wie die lange, wackelnde Kameraeinstellung eines Noir-Streifens der Zeit, wirkt stellenweise auch das Buch in seinem Mix aus freien Versen, Dialog und Prosa. Robertsons Sozialkritik am konservativen, paranoiden Amerika der 1950er Jahre hat mit dem Deutschland der Weimarer Jahre sowie mit Trumps Amerika gleich zwei Bezugspunkte. Denn je mehr die Gegenwart der Zukunft weicht und Bunker Hill dem Erdboden gleichgemacht wird, desto mehr flüchtet Walker sich in die Vergangenheit und den Alkohol.
Er wollte Delirium und wollte es jetzt. Trank einen im Stehen in jeder Bar, zog durch Downtown, Block um Block durch neues Neongeplärr.
Robertsons Schöpfung ist zugleich das Porträt einer Zeit als auch das eines Mannes. Walker ist sein Name, aber genauso geht es hier um das Gehen als Konzept. Das Mäandern als eine Lebenshaltung, eine Idee. Oft fühlt man sich an die Prosa Jörg Fausers erinnert oder an Brechts Lyrik der Großstädte. Walker ist ein Chamäleon, ein Verlorener, sein durch die Städte streifen ein Widerstand gegen alles stromlinienförmige, einheitliche, effiziente im schönen neuen Amerika. Und genau das lässt sich auch über Robertsons unkonventionelle Erzählweise sagen. Sie verbindet Episches, Romanhaftes, Filmisches und Lyrisches zu einem ungewöhnlichen und mitreißenden Narrativ. Diesen Flow, den Slang der Zeit und die zugleich dichten, poetischen Bilder erfasst Anne-Christine Mittags grandiose Übersetzung aufs Genaueste. Auf eine zweisprachige Ausgabe verzichtet man da gerne.
Meint Michael Watzka zu Robin Robertson, wie man langsamer verliert. Aus dem Englischen übersetzt hat Anne-Christine Mittag, erschienen im Hansa Verlag München, 256 Seiten, 25 Euro. Ebenfalls im Hansa Verlag erhältlich ist ein Gedichtband von Robin Robertson, Am Robbenkap. Jan Wagner hat übersetzt. Der vergangene Sonntag war der blutigste überhaupt und wieder gab es zu viele Tote in Myanmar. Hinzu kommen die Vermissten. 20 Künstler sind nach Angaben des Goethe-Instituts in Yangon seit dem 1. Februar 2021 verschwunden. Der zuletzt genannte Name ist Maung Yu Pi. Der 40-jährige Lyriker wurde am 9. März verhaftet. Mon Mon Myat ist selbst Künstlerin und Journalistin, Mitbegründerin eines Filmfestivals für Menschenrechte in Myanmar. Für das Interview mit dem Deutschlandfunk hat sie sich in ihre Wohnung zurückgezogen. Der Kontakt fand über eine Skype-Konferenz statt. Als erstes habe ich Mon Mon Myat gefragt, was man denn von Maung Yu Pi weiß.
Mao Yupai, my friend Mao Yupai is under arrest. He's in the prison, and I also heard that he was tortured badly.
Mein Freund Mao Yupai ist im Gefängnis, und ich habe gehört, dass man ihn gefoltert hat. Wir wissen nicht genau, wann er freikommen wird. Es gibt zwei weitere Lyriker, die bereits erschossen wurden. Sie kommen aus der Stadt Monyewa. Sie wurden vor ungefähr 2 Wochen erschossen. Man kann aber nicht sagen, dass Künstler besonders gefährdet sind. Alle, die sich gegen das Militärregime engagieren, sind gefährdet.
Wenn ich versuche, mir klarzumachen, wer da protestiert, würden Sie sagen, dass Künstler in dieser Bewegung eine besonders starke Stimme haben?
Das kann man sagen. Das hat damit zu tun, dass wir, die Künstler, uns normalerweise mit dem einfachen Volk solidarisch zeigen. Künstler und Künstlerinnen sind bei allen Aufständen anwesend, nicht nur in Yangon. Die Lyriker sind in der Mehrzahl und sie sind besonders laut, wenn es darum geht, Unrecht aufzuzeigen. Es kann sein, dass sie deswegen auch besonders bedroht sind.
Heißt das auch, dass Lyrik weit verbreitet ist und viel gelesen wird in Myanmar?
Ja, das ist der Fall. Die Lyriker und Lyrikerinnen haben auch einen großen Einfluss auf die Revolution. In ihren Gedichten verwenden sie eine ganz einfache Sprache, eine Sprache, die von allen verstanden wird, um gegen das Militär anzukämpfen. Viele Dichter kommen zudem aus dem ärmeren Teil der Bevölkerung, sodass sie ganz genau wissen, welche Härten das Leben bereithalten kann. Sie verstehen sich auch als Sprachrohr der einfachen Leute. Sie wissen, was die Menschen in ihrer Nachbarschaft und in ihrer Umgebung derzeit durchmachen.
Wie werden diese Gedichte denn verbreitet? Verwenden Sie Facebook oder was sind die bevorzugten Kanäle?
After 2010, the military, they abolished censorship.
Im Jahr 2010 hat die Militärregierung die Zensur im Rahmen des Demokratisierungsprozesses abgeschafft. Seither haben wir in Myanmar auch Social Media. Die meisten Lyriker bevorzugen dabei Facebook. Wir teilen unsere Gedichte miteinander. Manchmal lesen wir sie auch vor und stellen das dann auf Facebook.
Wie verständigen sich denn die Demonstrierenden untereinander? Wie verabreden sie, wo sie auftauchen?
Die gegenwärtigen Proteste werden vor allem von der Generation meines Sohnes getragen. Die jungen Leute verständigen sich auf geheimen Wegen, zum Beispiel über Discord, in denen sie beim Gamen chatten. Sie tun so, als würden sie spielen, aber eigentlich verabreden sie sich, wo sie sich treffen, was sie zu ihrem Schutz unternehmen. Diese Plattformen sind sicherer als Facebook Messenger oder Twitter.
Die gegenwärtigen Proteste werden ja vor allem von jungen Leuten getragen. Was sind denn Ihre Wünsche? Was ist Ihre Vision für die Zeit nach der Militärregierung?
Bevor man über die Vision der jungen Generation spricht, lohnt es sich, ihre unmittelbare Reaktion auf den Militärputsch vom 1. Februar anzuschauen. Das allererste, was die neuen Machthaber getan haben, war, das Internet zu sperren. Und damit haben sie die Jugend wirklich gegen sich aufgebracht. So haben sich die jungen Leute den Protesten angeschlossen. Diese junge Generation kennt ja die Erzählungen der Eltern und Großeltern, die frühere Militärregierungen erlebt haben. Es gibt auch viele Bücher darüber. Wenn man sich die Slogans der jungen Leute anschaut, dann steht da oft: Wir haben unsere eigene Zukunft oder wir wollen keine Militärregierung.
Ist Aung San Suu Kyi immer noch eine wichtige Figur für die junge Generation?
Die junge Generation will vor allem die Herrschaft des Militärs beenden. Das ist für sie wichtiger als die Rolle von Aung San Suu Kyi.
Als Aung San Suu Kyi verhaftet wurde, hat sie zum zivilen Ungehorsam aufgerufen. 2 Fragen. Wollte sie damit bezwecken, dass die Proteste friedlich bleiben? Und wird dies wirklich respektiert?
Ja, das wird respektiert. Ohne Zweifel ist Aung San Suu Kyi immer noch die wichtigste Person in Myanmar. Sie hat durchaus auch noch Einfluss auf die jüngere Generation. Wir haben verstanden, dass die friedlichen Proteste der einzige Weg sind, die Militärregierung abzuschaffen. Wir haben 70 Jahre Bürgerkrieg erlebt. Daher wissen wir, dass Gewalt kein Mittel ist. Wenn wir zur Gewalt greifen, wird es kein Ende geben. Wir folgen Aung San Suu Kyi oder auch Mahatma Gandhi. Es wird lange dauern. aber wir glauben, dass wir gewinnen.
Myanmar hat erst unlängst Rassismus und Genozid erlebt in der Verfolgung der Rohingya. Wie stehen denn die Demonstrierenden dazu?
Unser großes gemeinsames Ziel ist es, die Vorherrschaft des Militärs zu beenden. Das zweite Ziel ist die Gleichberechtigung aller Bevölkerungsgruppen. Das sind nicht nur die Rohingya, das sind noch andere Minoritäten wie die Shan oder die Karen. Wir sind Brüder und Schwestern. Wir wissen genau, welche Verbrechen 2017 an den Rohingya verübt wurden. Wir wissen, wozu das Militär fähig ist. Uns droht jetzt die gleiche Gefahr wie damals den Rohingya. Unsere wichtigste Aufgabe ist es, diese Militärregierung abzusetzen. Sonst können wir nicht gleichberechtigt und in Frieden leben.
Ich versuche immer noch, die Rolle von Aung San Suu Kyi zu begreifen. Sie wurde ja stark kritisiert, weil sie zum Vorgehen gegen die Rohingya geschwiegen hat. Unter anderem auch in meinem Land. Wird diese Kritik in Myanmar heute von den Demonstrierenden geteilt?
We know that the criticism against her for her silence by the Western community.
Diese Kritik aus dem Westen ist uns bekannt. Aber wir verstehen auch die Lage, in der sich Aung San Suu Kyi befindet. Wir verstehen, dass die Regierung, die sie angeführt hatte, eine Regierung der geteilten Macht war. Sie hatte nicht die volle Kontrolle und nicht die volle Souveränität. Hätte sie sich gegen das Militär gestellt, hätte sie sich selbst in Gefahr gebracht. Das bestätigt dieser Militärputsch. Der fand statt, obwohl sie eine große Mehrheit der Bevölkerung hinter sich hatte. Deshalb ist es an uns, die Herrschaft des Militärs zu beenden.
Sie haben auch den Wunsch der Demonstrierenden bekräftigt, friedlich zu bleiben. Das Militär aber setzt scharfe Munition ein. Wie werden diese Angriffe denn beantwortet?
Young people know some of them.
Es gibt tatsächlich kleinere Gruppen unter den jungen Demonstrierenden, die sich für eine Selbstverteidigung aussprechen und andere, die sich auch bewaffnen wollen. Aber es handelt sich um eine Minderheit. Wir schauen in unsere Geschichte und sehen, was die ältere Generation erlebt hat. Wir wissen, dass man das Militär mit Waffen nicht besiegen kann. Wir versuchen, die Herzen zu gewinnen, indem wir friedlich bleiben.
Die vorherrschende Religion in Myanmar ist der Buddhismus. Begründet sich Ihr Wunsch, friedlich zu bleiben, in dieser Religion?
Die Generäle glauben nicht an irgendeine Religion. Sie glauben nur an Gewalt, an alles Militärische und an die absolute Macht. Das Militärregime will zurück zu einem autoritären Staat und dem Volk die Macht wegnehmen.
Der UN-Sicherheitsrat hat den Militärputsch soeben verurteilt. Reicht das aus?
Condemnation is not enough anymore, because our regime doesn't seem caring about international condemnation.
Eine Verurteilung reicht nicht mehr aus. Das Regime kümmert sich nicht um internationale Verurteilungen.
Was brauchen Sie denn?
The action that would really give a threat to the military regime.
Wir brauchen Taten, nicht Worte. Wir brauchen Taten, die das Militärregime tatsächlich unter Druck bringen. Auch die Militärs haben Angst, denn sie brauchen Waffen, um ihre Macht zu sichern. Ihre größte Angst ist es, die Macht zu verlieren. Wenn internationale Beschlüsse hier ansetzen, ist viel gewonnen. Die gegenwärtige Krise in Burma bedroht auch Geschäftsinteressen. Man könnte auch über einen Boykott von Waren aus China oder aus Singapur nachdenken, wenn sie sich weiterhin nicht gegen die Militärregierung aussprechen. All das kann ein Teil des zivilen Ungehorsams werden. Das liegt in der Macht der Menschen, die sich in der Bewegung engagieren.
Sagt die Lyrikerin und Journalistin Mon Mon Myat. Catherine Newmark hat ihr Gedicht Frozen Moments für uns eingelesen und ihre deutsche Stimme im Interview war Anja Jatzeschan. Mehr Literatur heute Abend im Deutschlandfunk um 19.15 Uhr begrüßt sie Katrin Stövesand zu unserer Sendung Andruck für politische Literatur. Und jetzt geht's hier weiter mit Sophie Stiegler und Forschung aktuell. Für den Büchermarkt bedankt sich Tanja Lieske.